Achtung, Achtung, hier ist History Lost in Time.
Und willkommen zur Episode 62 des History Lost in Time Podcast. Diesen Podcast gibt es in deutscher und englischer Sprache auf YouTube, Spotify und Podcast.de mit Social Media Präsenzen auf Blue Sky und Instagram.
Das Thema dieser Episode.
In dieser Episode möchte ich die vielen Statistiken und Umfragen aus meinen Quellen nutzen, um einen Streifzug von 1924 bis 1979 in Bezug auf die Hörerschaft, die Zuschauerschaft und die Mediennutzung in Westdeutschland ab 1945 bzw. Gesamtdeutschland bis 1945 zu machen. Ich werde dabei anfangs chronologisch vorgehen und gegen Mitte der Episode versuchen, die Themen etwas zu verdichten.
Politische Agenda und Hintergründe.
Keine.
Die verwendeten Quellen.
Für diese Episoden stütze ich mich vor allem auf die Bücher von Hans Bausch, Rundfunk in Deutschland, Band 3, 4 und 5, erschienen beim Deutschen Taschenbuchverlag München 1980. Die Bände 3 und 4 befassen sich mit der Rundfunkpolitik nach 1945, während Band 5 von Hans-Jörg Bessler auf die Zuschauer- bzw. Zuhörerforschung eingeht. Den Anfang der Zuhörer- und Zuschauerforschung machten Hörerbriefauswertungen und später Umfragen. Ein paar davon habe ich in früheren Rundfunkepisoden schon erwähnt, aber der Vollständigkeit halber werde ich hier nochmal chronologisch vorgehen. Bei einer Fußballübertragung im Weimarer Rundfunk 1927 wurden die Zuhörer dazu aufgerufen, dem Sender Briefe zu schreiben und ihre Meinung zu äußern. Immerhin 13.500 Briefe trafen ein. Genügend für eine halbwegs repräsentative Analyse, zumindest unter radiohörenden Fußballfans. Bereits 1924 hatte es einen Rundfunk-Umfragebogen bei einem der Weimarer Sender gegeben, in dem gefragt wurde, was die Menschen gerne im Programm hören würden. Es gab immerhin 8000 Rücksendungen. Die Top 5 der Programmarten, die gewünscht wurden, waren Operette, immerhin 83%, Tagesneuigkeiten, die Zeitangabe, Kammermusik und gemischte Konzerte. Am unbeliebtesten waren Predigten, gerade mal 9%, Schauspiele, Märchen, Modeprogramme und politische Vorträge. Der unpolitische Rundfunk der Weimarer Republik traf also zumindest 1924 den Geschmack der Hörer. Allerdings wurde schon früh ein 19-Stunden-Programm mit Sendestart 6 Uhr und Sendeschluss gegen 1 Uhr nachts gefordert. Dies wurde aber erst ab den frühen 30er Jahren erreicht. Die Primetime war damals 20 bis 22 Uhr abends. Die Hörfunknutzung blieb von Mitte der 20er Jahre bis Mitte der 50er Jahre ziemlich stabil. Das Fernsehen änderte diese Struktur dann und sie ist bis heute mehr oder weniger gleich geblieben. In der Phase bis in die 1950er Jahre hinein gab es Hörerspitzen morgens von 7 bis 8 Uhr, mittags von 12 bis 13 Uhr und abends von 20 bis 22 Uhr. Ein Hörerminimum gab es vormittags von 9 bis 10 Uhr und nachmittags von 15 bis 16 Uhr. Die wertvollsten Sendezeiten waren also der Morgen, der Mittag und der Abend, während Vor- und Nachmittag eher etwas für die Nische waren. Eine Auswertung in Band 5 auf Seite 28 zeigt, wie sich das 1976 gedreht hatte. Der Hörfunk hatte weiterhin eine Spitze von 7 bis 8 Uhr, dann aber gab es eine konstante Abnahme bis in die Abendstunden, wobei es mittags von 12 bis 13 Uhr ein leichtes Zwischenhoch gab. Das Fernsehen startete damals gegen 16 Uhr und erreichte seine Spitze zwischen 20 und 22 Uhr. Das Fernsehen hatte also die Primetime übernommen. Addiert man die 1976er Werte von Fernsehen und Radio einfach auf, bildet sich die gleiche Kurve wie schon 1931. Nur hatte sich die Mediennutzung nun zwischen Radio und Fernsehen aufgeteilt. Die wertvollste Sendezeit im Radio war nun der Morgen, etwas dahinter der Mittag. Der Abend war nun aber die wertvollste Zeit im Fernsehen, im Radio dagegen die unbedeutendste. Die Hörfunkinteressen verschoben sich nur langsam. Auch in den 30er Jahren hörten die Deutschen gerne Musik im Radio. Während Klassik eher bei der Ober- und Mittelschicht gut ankam, wurde Unterhaltungs- und Tanzmusik von allen Schichten gerne gehört. Gedreht hatte sich die Einstellung der Deutschen zu politischen und tagesaktuellen Themen. Durch die Bank hörten alle Schichten gerne Reden und Vorträge zu Inlandsthemen, Nachrichten und Wetterberichte. Während des Zweiten Weltkrieges waren dann vor allem die Meldungen des Oberkommandos der Wehrmacht sowie militärische Vorträge besonders gefragt bei der Bevölkerung. Gerade ab 1942, als die militärische Lage schwieriger wurde, wollte man mehr über militärische Spezialthemen hören. Kritisiert wurden dagegen die Nachrichten, in denen es zu viel Geschwafel gab und die man hätte kürzer organisieren können. Aus SD-Berichten geht hervor, dass bei den Rundfunkberichten und Reportagen durchaus kritisch nachgefragt wurde. In Band 5 auf Seite 37 wird ein solcher SD-Bericht zitiert.
Der Vortrag von Major Blei, der Luftterror, sei mit großer Spannung erwartet worden, habe aber inhaltlich nicht alles gehalten. Der Redner habe die von ihm selbst gestellten Fragen, wann die Terrorangriffe aufhören und was wir dagegen unternehmen würden, nicht ausreichend beantwortet. Die Berichte aus Italien würden oft mit Skepsis aufgenommen, da in Erzählungen von Urlaubern oder Feldpostbriefen ein weniger gutes Bild von der Lage unseres Achsenpartners gegeben werde.
Unter den Unterhaltungssendungen erfreuten sich bunte Abende und bunte Nachmittage besonderer Beliebtheit. Dem SD war auch bekannt, dass die Deutschen Auslandssendungen hörten. Und auch warum. Zitat Band 5, Seite 38.
Aus vielen Beobachtungen sei zu schließen, dass Angehörige von vermissten Stalingrad-Kämpfern den Versuch machten, sowjetische Sender abzuhören, um über das Schicksal der Soldaten Näheres zu erfahren. Von solchen Volksgenossen wird zum Teil offen geäußert, dass man so lange Moskau hören sollte, bis die deutsche Regierung über den Verbleib der Vermissten Auskunft gebe. Vereinzelt wird auch darauf hingewiesen, dass Rundfunkhörer den deutschen Nachrichtendienst mit der längeren Dauer des Krieges als zu eintönig und einseitig empfänden und sich augenscheinlich zusätzlich Nachrichten aus dem Auslande beschafften, um sich ein übersichtlicheres Bild der Lage selbst zu bilden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Amerikaner ihre demoskopischen Methoden mit nach Deutschland. Umfragen gewannen an Bedeutung, auch wenn ihre Ergebnisse von den Deutschen anfangs skeptisch betrachtet wurden. Die Umfrageergebnisse zeichnen aber ein rudimentäres Bild davon, wie der Rundfunkkonsum in der Nachkriegszeit aussah. Nach einer ersten Umfrage vom Januar 1946 in der US-Zone ergab sich folgendes Bild. 42% der Haushalte besaßen ein funktionsfähiges Radio. 56% der Deutschen hörten Radio, entweder zu Hause oder woanders, und das hauptsächlich zur Primetime von 18 bis 22 Uhr, entweder regelmäßig oder zumindest gelegentlich. Am beliebtesten waren die Sender München, Stuttgart und Frankfurt. Die meisten Radiohörer waren Männer unter 29 Jahren mit höherer Bildung, ehemalige NSDAP-Mitglieder und Menschen der Mittelklasse. Grundsätzlich vertrauten die Deutschen dem Rundfunk mehr als der gedruckten Presse. Eine zweite US-Umfrage vom Oktober 1946, die in der US-Zone, der britischen Zone und West-Berlin durchgeführt wurde, ergab ähnliche Werte. Allerdings lag die Rundfunknutzung in West-Berlin mit 67% etwas höher als im restlichen Westdeutschland. Am liebsten hörten die Menschen ihre lokalen Sender. So hatte in Württemberg-Baden, und ja, so hieß das damals wirklich, Radio Stuttgart eine Zustimmungsquote von 93%. Am liebsten hörten die Menschen Musik, Nachrichten und politische Kommentare. Weiterhin galt der Rundfunk als vertrauenswürdiger als die gedruckte Presse. Umfragen ergaben, dass schon 1948 der Rundfunk als deutlich glaubhafter als zu Kriegszeiten eingestuft wurde. In West-Berlin erwies sich der RIAS schon vor der Berliner Blockade als beliebter als der kommunistische Berliner Rundfunk. Ab 1946 führten auch die Deutschen selbst Umfragen durch. Die Ergebnisse waren ähnlich, demnach hörten die Deutschen am liebsten Wetterberichte, Nachrichten, Kabarett und Tanzmusik. Frauen hörten im Schnitt 6 Stunden am Tag Radio, Männer etwa 4 Stunden. Sogenannte ernste Musik wie Opern wollte man eher abends hören, morgens und mittags gar nicht. Unterhaltungsmusik wurde dagegen immer gerne gehört. Was sich schon während der 30er und 40er Jahre angedeutet hatte, verstärkte sich in den 50er Jahren. Das Radio wurde immer mehr zum Nebenbei-Medium. Zuhören war nicht mehr die Hauptbeschäftigung, sondern das Radio lief im Hintergrund mit. Das bedeutete natürlich, dass lange Wortformate es immer schwerer hatten und durch kurze Formate ersetzt werden mussten. In einer Umfrage von 1951 ergab sich, dass, je nach Programm, nur noch 23-38% der Hörer sich ausschließlich auf das Radio konzentrierten. Der Rest beschäftigte sich passiv, zum Beispiel mit Handarbeiten, oder aktiv, zum Beispiel mit Gesprächen. Auch die Akzeptanz technischer Neuerungen wurde so abgefragt. Bei einer Umfrage des NWDR 1954 ergab sich, dass die meisten Deutschen weiterhin das erste Programm der Sender auf Mittelwelle hörten. Der UKW-Empfang der zweiten Programme nahm jedoch rasch zu. UKW-fähige Geräte bzw. UKW-Module für alte Radios, zum Beispiel Volksempfänger, kamen in immer größerer Zahl in den Handel. Die Haupthörzeit war das Wochenende im Winter. Werktags war die Hördauer Jahreszeiten unabhängig, aber an den Wochenenden im Sommer hörten die Deutschen nur etwa 3,75 Stunden pro Tag Radio, im Winter dagegen 4,5 Stunden. 1949 führte der SDR eine Umfrage zu den beliebtesten Stars im Radio durch. In der Auflistung finden sich auch noch heute bekannte Namen wie Heinz Erhardt, Marika Röck, Sarah Leander, Lala Andersen, Johannes Heesters, Hans Albers und Theo Lingen. Die Einführung des Kopenhagener Wellenplans 1950 brachte einschneidende Änderungen im Rundfunkbetrieb für Deutschland. Sowohl in Ost als auch West waren die deutschen Sender jetzt auf wenige und schlechte Frequenzen reduziert. Die Empfangsqualität mehrerer Sender wurde schlechter und so verschob sich auch die Hörerschaft. Der NWDR blieb mit über 50% aller westdeutschen Hörer weiter der am meisten gehörte Sender und hatte nur kurzfristig eine Delle zu verkraften. Der SDR stürzte dagegen von 31% auf nur noch 16% ab. Der BR fiel von 30% auf 18% und der HR fiel leicht von 18% auf 14%. Gewinner waren der SWF, der von 13% auf 18% anstieg, und RIAS Berlin mit einem Anstieg von 5% auf 13%. Die Frequenzumstellung hatte auf Radio Bremen keinen Einfluss. Diese Zahlen wurden in einer Umfrage von 1955 bestätigt. In West-Berlin lag damals der RIAS mit 66% vor dem SFB mit 27% Höreranteil. Während der 50er Jahre nahm das Fernsehen, wie bereits erwähnt, immer mehr Einfluss auf die Radiohörgewohnheiten der Deutschen. Rund die Hälfte aller Radiobesitzer hatte vor der Fernsehära abends das Radio an. Das Morgenprogramm hörten immerhin 30%, das Mittagsprogramm etwa 25%. Nach der Einführung des Fernsehens hielten sich Morgen- und Mittagsprogramm halbwegs, aber weniger als 10% hörten nun in den Abendstunden Radio. Auch die Künstler, Journalisten und Medienmitarbeiter wechselten ab den späten 50ern verstärkt zum Fernsehen. Die Umfragen wurden immer mehr fernsehzentriert und betrachteten den Rundfunk nur noch unter ferner liefen. Das Radio verlor an Attraktivität, blieb jedoch weit verbreitet. Gerade in den 60er Jahren gingen die Radiosender aber durch eine Krise. Sie mussten sich und ihr Programm an die neuen Realitäten anpassen, um wieder an Attraktivität zu gewinnen und die fallende Nutzungsdauer wieder zu steigern. Auf Seite 121 in Band 5 heißt es: Die Anpassung des Hörfunks an die veränderten Freizeitgewohnheiten der Bevölkerung setzte erst in den 60er Jahren ein, zum Beispiel durch verstärkte Orientierung an den Hörbedürfnissen am frühen Vormittag durch stärkere musikalische Konturierungen der verschiedenen Hörfunkprogramme, sowie durch die Einführung von sogenannten Servicewellen mit durchgehend leichter Musik und aktuellen Nachrichten sowie Verkehrsfunk. Ein besonderes Beliebtheitsduell führten in West-Berlin der amerikanische RIAS und der deutsche SFB. Bis in die frühen 70er Jahre war der RIAS beliebter, auch wenn der SFB aufholte. Erst in den 70er Jahren kehrte sich das um. Eine Studie der ARD von 1960-61 gibt einen interessanten Einblick in die westdeutsche Mediennutzung. 95% aller Haushalte hatten ein Radio. Davon waren 85% in der Lage, UKW zu empfangen. Etwa ein Drittel aller Haushalte hatte einen Fernseher. Das Radio lief bei 58% bis 70% aller Haushalte jeden Tag. Im Winter lag die Nutzungsdauer höher als im Sommer. Im Durchschnitt aber wurde zwischen 60 und 90 Minuten Mittelwellenrundfunk und zwischen 30 und 60 Minuten UKW-Rundfunk gehört. Drei Sätze zur Radiowerbung. Die war in den 50er Jahren noch recht beliebt, da sie einen gewissen Unterhaltungswert hatte. Dies änderte sich in den späten 60er Jahren. Die Hauptemotion war nun Skepsis. Der Rundfunk kam in den 70ern aus der Krise durch eine Anpassung an das neue Fernsehzeitalter und das geänderte Nutzungsverhalten der Zuhörer. Es kamen weitere Programme dazu, vor allem die Service- und Musikwellen, im Allgemeinen die dritten Programme, also zum Beispiel SWF 3, SDR 3, Bayern 3 und so weiter. Bei diesen Wellen setzte man auf viel leichte Musik, Nachrichten und Verkehrsmeldungen und wenig Reportagen oder Wortbeiträge. Während der 70er Jahre drehte sich daher auch die Nutzerzahl, was man in Band 5 auf Seite 172 anhand des Bayerischen Rundfunks gut nachvollziehen kann. 1972 hörten 76% der bayerischen Hörer an Wochentagen den Bayerischen Rundfunk. 47% davon hörten Bayern 1, 12% Bayern 2 und 27% die neue Servicewelle Bayern 3. Die Gesamthördauer lag bei durchschnittlich 112 Minuten pro Tag. Nur 3 Jahre später, 1975, sahen die Zahlen folgendermaßen aus. Die Hörerzahl lag bei 77%, 1% mehr pro Tag, also quasi genauso viel. Die Gesamthördauer war aber von 112 auf 125 Minuten gestiegen, immerhin eine Erhöhung von mehr als 10%. Am interessantesten ist aber die Verteilung. Bayern 1 fiel deutlich auf 36%, Bayern 2 fiel auf 7% und Bayern 3 erhöhte sich auf 44%. Das eigentliche Flaggschiff Bayern 1 war also hinter seine Servicewelle gefallen. Die neue Rundfunkstruktur ab den 70ern war folgende. Radiozeit war nun vor allem morgens und im Auto. Das Abendprogramm war ein Nischenprogramm. Die Flaggschiffe waren die Servicewellen, die dritten Programme. Die ersten Programme wurden ruhiger, wortlastiger und eher für die ältere Generation optimiert. Die zweiten Programme wurden Kultur- und Bildungssender. Daneben entstanden in den folgenden Jahrzehnten weitere Minderheitensender, zum Beispiel Jugend- oder Volksmusiksender, sowie die Infosender, wie zum Beispiel NDR Info, WDR Info oder BR24. Schon 1972 zeigte sich beim WDR und beim NDR diese Struktur, die man so oder so ähnlich bis heute wiederfindet. Beim WDR war damals allerdings das vierte Programm die Servicewelle. Das erste Programm war das alte Flaggschiff, während zweites und drittes Programm eher auf gehobene, moderne bzw. anspruchsvolle Inhalte setzten. Durch diese Anpassung an die neuen Realitäten konnte die Radionutzungszeit pro Tag in Westdeutschland von durchschnittlich 1 Stunde 29 Minuten im Jahr 1964 auf 1 Stunde 53 Minuten im Jahr 1974 angehoben werden. Dies stieg bis 1980 sogar in Richtung 2 bis 3 Stunden pro Tag an. Ab den 70er Jahren stieg auch die Verbreitung der Stereotechnologie sowie der Autoradios an. Laut einer Statistik waren Mitte der 70er Jahre 32% aller Radios stereofähig und 44% aller Autofahrer hatten ein Autoradio. Die soziale Schicht war hierbei irrelevant. Die Rundfunkverbreitung war überall gleich. Ab den 70er Jahren gab es zudem das Nachtprogramm der Rundfunksender. Seit den frühen 30er Jahren hatte es ein Vollprogramm von etwa 5 bis 6 Uhr morgens bis etwa 1 Uhr nachts gegeben. Jetzt wurde auch die eigentlich rundfunkfreie Nachtzeit gefüllt, sodass es keine Funkstillen mehr gab. Eine Statistik ergab, wer das Nachtprogramm nutzte. Es kristallisierten sich 3 Gruppen heraus. Erstens Hörer, die das Radio als Einschlafhilfe nutzten oder nicht schlafen konnten und nach Ablenkung suchten. Zweitens Hörer, die das Radio als Unterhaltung nutzten, während sie mit Bekannten zusammen oder unterwegs waren. Drittens Hörer, die nachts arbeiteten oder alleine unterwegs waren. Diese Erkenntnisse halfen dabei, das Nachtprogramm auf die Bedürfnisse dieser Nischenhörer abzustimmen. Ein paar Worte nun auch zum Deutschlandfunk, der ab den frühen 60er Jahren auf Sendung war. Während der Auftrag der Deutschen Welle, der Auslandsfunk, ganz klar in den Zuständigkeitsbereich der Außenpolitik fiel, war dies beim Deutschlandfunk etwas schwammiger. Er wurde als Pendant des DDR-Deutschland-Senders gesehen und hatte den Auftrag, Rundfunkprogramme für Gesamtdeutschland und das nahe Ausland zu gestalten. Bis zur Wiedervereinigung 1990 war damit der Auftrag des Deutschlandfunks recht klar. Wie es danach weiterging, werde ich ein andermal besprechen. Der DLF kam auf beachtliche 3% Hörerschaft bundesweit, was relativ gesehen nicht nach viel klingt, aber in absoluten Zahlen einige 100.000 Hörer sind. Auch wenn Fernsehen in diesen Rundfunkepisoden nicht mein Fokus ist, möchte ich doch am Ende ein paar Daten auch zur Fernsehnutzung liefern. Schon 1950 war die Mehrheit der Westdeutschen für eine schnelle Einführung des Fernsehens. Wie früher erwähnt, gab es schon in der Weimarer Republik Testsendungen und im Großraum Berlin seit Mitte der 30er Jahre ein regelmäßiges Fernsehprogramm. Die Wunsch- und Erwartungshaltung war also da. Erstaunlich ist aber auch der hohe Anteil der Fernsehablehner. Zwischen 25% und 33% der Bevölkerung lehnten in Umfragen 1952 und 1955 das Fernsehen ab und gaben an, kein Interesse an Fernsehen zu Hause zu haben. Das Fernsehen setzte sich trotzdem durch. War der Fernseher dann mal angeschafft, was doch eine teure Anschaffung war, wurde sehr viel ferngesehen, was auf Kosten anderer Freizeitangebote ging. Kino, Theater oder allgemeines Ausgehen wurden eingeschränkt. Stattdessen wurden Freunde und Familie, die noch keinen Fernseher hatten, zum gemeinsamen Fernsehen eingeladen. Zitat Band 5, Seite 112.
Wer sich erstmals ein Fernsehgerät angeschafft hatte, sah zunächst sehr viel fern. Die durchschnittliche Nutzung ging dann aber in der Regel bald zurück und pendelte sich auf einen Wert ein, der lange Zeit relativ konstant blieb. Schon 1955 zeichnete sich der Trend ab, dass die Zuschauer, je länger sie ein Gerät besitzen, das Angebot, obwohl es ständig zunahm, geringer nutzten.
Schon in den 60er und 70er Jahren verbreitete sich die Ansicht, dass das Niveau des Fernsehprogramms abgenommen hatte und es früher besser gewesen war. Daran hat sich vermutlich auch heute nichts geändert. Als vorletzten Punkt möchte ich dann auf die Nachrichtensendungen eingehen. Vor der Einführung des Fernsehens, also in den frühen 50ern, war die Top-Nachrichtensendung die im Rundfunk, die abends, also meistens irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr, ausgestrahlt wurde. Diese Sendungen kamen regelmäßig auf Quoten um die 40%. Auf Platz 2 landeten die Mittagsnachrichten, die immerhin noch knapp 30% Anteil hatten. Auf Platz 3 landeten die Morgennachrichten um 7 Uhr, die bei etwa 20% lagen. Nischenniveau hatten die 8 Uhr am Morgen Nachrichten mit 10-15% und die Spätnachrichten um 22 Uhr mit knapp 10%. Das Fernsehen sorgte dafür, dass die Morgennachrichten nun die Top-Nachrichten im Radio wurden. Ihr Anteil lag auch in den 70ern noch konstant bei etwa 20%. Die Mittagsnachrichten fielen von knapp 30 auf etwa 15%. Die 8 Uhr am Morgen Nachrichten hielten sich bei etwa 10-15%. Wieder ein Zeichen dafür, dass das Morgenprogramm kaum von der Fernseheinführung betroffen war, während die Spätnachrichten sich bei etwa 2-3% Quote stabilisierten. Die Primetime-Nachrichten am Abend, also die Tagesschau in der ARD und heute im ZDF, hatten die Abendnachrichten im Radio komplett verdrängt. Die Radioquote lag 1971 nur noch bei 4%, also minimal über den Spätnachrichten. Abschließend möchte ich diese Episode mit einer interessanten Statistik über die Ausstattung der westdeutschen Haushalte am Ende der 70er Jahre, also zu dem Zeitpunkt, wo meine Quellen, die 1980 herauskamen, aufhören. Demnach besaßen 96% der Haushalte einen Fernseher. Man kann also von einer Vollausstattung sprechen. Mittlerweile besaßen sogar 20% ein Zweitgerät im Haushalt, etwas, was es bis Anfang der 70er so gut wie nicht gegeben hatte. Vermutlich handelte es sich dabei um viele ausrangierte Schwarz-Weiß-Fernseher. Die Anzahl der Farbfernseher, das Farbfernsehen war in den späten 60ern eingeführt worden, stieg von 1971 bis 1979 immerhin von 7% auf 56% in den Haushalten. Heißt aber auch, 1979 benutzten 44% der Westdeutschen immer noch einen Schwarz-Weiß-Fernseher zu Hause als primäres Gerät. Und wie sah es bei den Radios aus? 97% aller Haushalte hatten 1979 ein Radio. Das Radio lag also nur noch 1% vor den Fernsehern. Die Zweitgerätequote war von 1971 bis 1979 von 32% auf 61% gestiegen. Haushalte mit mehreren Radios waren mittlerweile also die Regel. Die Stereoquote war im gleichen Zeitraum von 25% auf 45% gestiegen. Mono wurde also langsam ein Auslaufmodell. Interessant sind auch die Vergleichszahlen mit anderen Geräten, die ein gewisses rundes Abbild der damaligen Ausstattung westdeutscher Haushalte erstellen. Im Jahr 1979 sah es folgendermaßen aus. 83% der Haushalte mit einem Auto hatten ein Autoradio, das war also mittlerweile Standard in Autos. 65% der Haushalte besaßen einen Plattenspieler, 56% einen Kassettenrekorder. Das, was Stereoanlage genannt wurde, Radio plus Kassettendeck plus Plattenspieler, war also damals in der Mehrheit der Haushalte vorhanden. Kopfhörer besaßen immerhin 20% aller Haushalte. Ein Telefon hatten 69% aller Haushalte. Erstaunliche 31% hatten 1979 also keinen Telefonanschluss. Häufiger als ein Telefon war ein Fotoapparat. So etwas nannten 76% der Haushalte ihr Eigentum. Immerhin 16% hatten sogar schon eine Filmkamera. Ein Diaprojektor für verkleinerte Bilder besaßen 22% der Haushalte. Wissen junge Leute überhaupt noch, was das ist? Und einen Filmprojektor besaßen immerhin 14% der Haushalte.
Ein paar abschließende Worte.
Ich hoffe, diese Episode hat einen interessanten Einblick in die Mediennutzung der Vergangenheit ermöglicht. Mir ist bewusst, dass diese Episode etwas mehr eine Zahlen- und Statistikschlacht war und wenig aufs Rundfunkprogramm eingegangen wurde. Dies war aber auch die letzte Episode dieser Art für eine Weile. In der nächsten Rundfunk-Episode werde ich mit dem Blick auf die einzelnen Rundfunkstationen beginnen. Dabei wird es dann vor allem um das Innenleben der Sender und die Programme gehen. Starten werde ich mit der kleinsten Anstalt, Radio Bremen.
Vielen Dank. Hier war History Lost in Time.